Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hand aufs Herz. Wann hast du zuletzt bewusst über deine Rolle im Unternehmen nachgedacht? Nicht nur funktional, sondern wirklich kritisch und reflektierend. Denn genau darum geht es mir in meinem Podcast, dir Denkanstöße zu geben, dich zu ermutigen, mit klarem Blick auf dich und dein Umfeld und deinen Einfluss im Unternehmen zu schauen. In meiner Podcast-Reihe Business Snack, High Performance Talks, spreche ich mit Menschen, die Organisationen gestalten und Verantwortung tragen. HR-Verantwortliche, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Mitglieder von Vorständen. Sie alle arbeiten täglich an der Nahtstelle zwischen Kultur und Struktur und wirtschaftlichem Erfolg. Meine Gesprächspartnerinnen erzählen von echten Herausforderungen, mutigen Entscheidungen und bewährten Strategien und zeigen, wie High Performance nicht nur ein Ziel, sondern ein Weg sein kann. Messbar, menschlich und tragfähig. Heute habe ich die Freude, Diplom-Ingenieur Thorsten Philipp bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sitzen in den Räumlichkeiten vom Geislinger GmbH und es ist wunderschön. Thorsten führt seit 2020 als Managing Director die Geschäfte der Geislinger GmbH. Nach seinem Studium an der RWTH Aachen arbeitete der Maschinenbauingenieur zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Maschinenelemente. Es folgten 9 Jahre in verschiedenen technischen Funktionen bei Geislinger und eine Station als Vertriebs- und Marketingleiter bei der AVL München, bevor er 2019 zu Geislinger zurückkehrte. Heute verantwortet er insbesondere die strategische Geschäftsentwicklung im Vertrieb und Services und treibt Innovationen gezielt voran. Die 1958 gegründete Geislinger GmbH mit Hauptsitz in Hallwang, wo wir jetzt gerade sitzen, bei Salzburg und 6 Standorten weltweit, ist Weltmarktführer für innovative Powertrain-Lösungen und ein globaler Player für eine klimaneutrale Zukunft. Das Familienunternehmen entwickelt und liefert unter anderem Komponenten für Windkraftanlagen, industrielle Anwendungen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Schiffsantrieb, die mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Die Geislinger GmbH, die 2024 als einer der Austrian Best Managed Companies ausgezeichnet wurde, zeigt, wie High-Performance-Technologie und Nachhaltigkeit zusammengehen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, lieber Anke, und herzlich willkommen hier bei uns in Salzburg. Schön, dass du da bist.
Ja, das ist ja nicht so schwierig. Wir haben ja das Büro in Salzburg mittlerweile, wie viele von euch wissen, weil ich ja vor 3 Jahren entschieden habe, wieder nach Salzburg zu gehen, was eine sehr gute Entscheidung war. Daher sind wir nur einen Sprung weit entfernt, aber es ist großartig. Ich bin wieder mal durch Hallenwang gefahren, was ich schon lange hinüber bin. Und da sind einige Industrieunternehmen eigentlich, gell? Schon so ein Zentrum. In Salzburg.
Ja, Salzburg wird ja gerne unterschätzt und rein als Kulturstadt gesehen, was es natürlich ist, gemeinsam mit ganz viel Freizeitwert. Aber Salzburg und das Umland ist auch ein starker Industriestandort. Mhm. Wir versuchen das auch innerhalb der Stadt, innerhalb des Landes immer wieder sichtbar zu machen. Es gelingt uns immer besser. Und doch muss ich immer noch alteingesessenen Salzburgern erklären, wer Geislinger ist, was wir tun, wo wir sind. Daran müssen wir noch arbeiten.
Ein riesiges architektonisches, gerade dass ich es rauskriege, ist schon später Nachmittag, Schiff mitten in Hallwang.
Absolut.
Ja. Gut, wie ihr ja wisst oder wie du weißt, sprechen wir über High Performance Culture. Diese Interviews sollen genau dazu dienen. Wir werden diese Fragen auch immer an unseren 8 Säulen der High Performance Culture anhalten, wie in den anderen Podcasts. Aber mal die erste Frage konkret an dich. Was bedeutet für dich High-Performance-Culture?
Ja, zunächst mal bin ich sehr froh, dass du mit deinem Team, mit deiner Tätigkeit den Fokus rund um Leadership auf High-Performance lenkst. Weil letztendlich, und da komme ich zu deiner Frage, das ist, wofür es all das braucht, wofür es Leadership braucht, wofür es Organisationsstrukturen braucht, wofür es Methodiken braucht. Denn letztendlich arbeiten wir alle in Unternehmen, speziell wenn du jetzt Industrieunternehmen adressierst. Und da geht es letztendlich um Leistung. Da geht es um Unternehmensziele. Und die stehen im Grunde genommen über allem. Das heißt jetzt nicht, und ich hoffe, da kommen wir in der nächsten halben Stunde zu, dass ich alles andere völlig ignorieren kann. Nein, ich brauche ganz, ganz viele Mittel, und ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Mittel dafür, um diese Unternehmensziele zu erreichen. Aber letztendlich steht die Performance, stehen die Unternehmensziele im Vordergrund. Und das ist für mich eigentlich der Kern von Performance, von High Performance, mich immer wieder daran zu orientieren, mich und mein Team, dass wir dafür da sind, um Unternehmensziele zu erreichen.
Welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen?
Ich glaube, Führungskräfte müssen erstmal für sich erkennen, dass sie in einem Unternehmen Teil der Geschäftsführung sind. Und das ist nicht automatisch so, und es gibt viele Führungskräfte, die sich primär als Fürsprecher ihres Teams sehen, und das ist total gut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber letztendlich sind Führungskräfte aus meiner Perspektive auch der verlängerte Arm der Geschäftsführung. Sie sind Teil des Leadership-Teams, sie sind Teil des Teams, welches High Performance, welche Unternehmensziele greifbar macht für die einzelnen Bereiche. Und diesen Mindset brauchen Führungskräfte zu wissen, ja, sie müssen ihre Abteilung organisieren, ja, sie müssen Fürsprecher ihres jeweiligen Bereiches sein, aber vor allen Dingen müssen sie mit ihrer Tätigkeit, mit den Aufgaben und Themen ihres Teams an der Erfüllung der Unternehmensziele mitarbeiten.
Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für High Performance Culture? In eurer Arbeit auch.
Ja, ein Punkt, auf den werden wir ganz bestimmt immer wieder zurückkommen, ist das Thema Klarheit. Ich habe das jetzt schon in diesen einleitenden Sätzen versucht klarzumachen, was eigentlich das obergeordnete Ziel ist. Und das immer klar zu kommunizieren, ist eine ganz große Aufgabe uns, das nicht verwischen zu lassen. Und das Zweite, was ich gerne in so einer Diskussion immer erwähne, ist das Thema Respekt. Warum Respekt? Wir haben hier ein Unternehmen mit etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Salzburg. Das heißt, wir haben hier 800 kluge Köpfe, die ganz viele Ideen haben in ihren einzelnen Bereichen. Und ich glaube, dass wir sehr gut beraten sind, respektvoll mit der Person, aber vor allen Dingen auch mit den Ideen und mit den Sichtweisen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzugehen und die im Idealfall für die Erreichung der Unternehmensziele zu nutzen. Das heißt, Mitarbeiterinnen wirklich als Teil des Teams zu sehen, ihre Ideen, ihre unterschiedlichen Sichtweisen als eine Bereicherung zu sehen, den Respekt unterschiedlichen Sichtweisen gegenüber aufzubringen, glaube ich, ist ganz entscheidend, wenn man nicht nur auf die Ideen der Geschäftsführung vertrauen will. Wir haben auch manchmal gute Ideen, aber viele von unseren Kolleginnen und Kollegen haben eben auch sehr gute Ideen.
Habt ihr da eigentlich eigene Formate, wo ihr diese Ideen abholt?
Ja, wir haben, glaube ich, Formate wie jedes Unternehmen oder wie viele Unternehmen die haben, über Vorschlagssysteme, über kontinuierliche Verbesserungsprozesse, die wir ganz stark leben, über Gesprächsrunden in einzelnen Abteilungen auf unterschiedlichen Ebenen. Gespräche, miteinander ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn man ein großes Unternehmen ist, glaube ich, kann man das schaffen. Mhm. Ja, man muss das organisieren. Ich kann nicht jeden Tag mit 800 Leuten sprechen. Aber ich glaube, dass das wichtig ist.
Wie viele Führungskräfte habt ihr?
Jetzt erwischst du mich völlig auf dem falschen Fuß. Ich müsste nachzählen.
Ja. Ja. Okay.
Aber ich glaube, wir haben keine absurd großen Führungsspannen. Auch das haben wir gelernt. Was kann man sinnvollerweise führen?
Der Business Snack. Die Denkanstöße.
Im Mai kam mein Buch raus, die 8 Säulen der High Performance Culture. Daran orientiert sich auch dieser Podcast, weil ich möchte aufzeigen, unterschiedliche Perspektiven. Du sagst zwar, ja, das machen viele Unternehmen, ja, Ideen abfragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich sehe das nicht immer so. Ja, das ist, wir haben ja sehr viel Einblick in Organisationen, weil wir ja beraten und auch Dinge glauben, das Unternehmen tun, aber es dann tatsächlich nicht passiert, weil einfach der Alltag fast erdrückt, ja, der Alltaggeschäft und da Innovation oder Weiterentwicklung wenig Raum hat. Daher machen wir auch die Serie, um einfach Einblick zu kriegen, wie es die unterschiedlichen Organisationen tun, um einfach ja auch Ideen zu kriegen als Geschäftsführung oder Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, und auch Details zu erfahren über Organisationen, die nicht so bekannt sind österreichweit oder auch weltweit möglicherweise, obwohl ihr ja so tätig seid, ja, auf der ganzen Welt, gell?
Genau, wir haben, du hast das eingangs gesagt, wir haben 6 Standorte weltweit, ja, in USA, Korea, Japan, China. Das zeigt eigentlich ganz gut, wo wir unterwegs sind. Ja. Ganz wenig im Raum Salzburg tatsächlich.
8 Säulen der High Performance. Eine Säule ist Ergebnisorientierung. Du hast das zuerst schon gesagt, einleitend als wichtiger Punkt für High Performance, für dich der Begriff. Vielleicht kannst du es noch einmal detaillierter erläutern, welche Rolle Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit Platz hat, Raum hat. Mhm.
Es gibt so ein Schlagwort, was ich gerne verwende, da haben wir uns letztens auch auf Social Media schon drüber ausgetauscht. Das heißt für mich Klarheit vor Harmonie. Mhm. Und du hast mich dann nicht korrigiert, sondern hast mich angeregt zu sagen, naja, Klarheit und Harmonie wäre doch super. Und ja, da gebe ich dir recht. Bin großer Freund von Harmonie, sie darf aber die Klarheit nicht torpedieren. Mhm. So, und wir versuchen mit unseren Führungskräften sehr offen umzugehen. Wir sind zwar kein börsennotiertes Unternehmen, was jedes Quartal jede einzelne Geschäftszahl offenlegt, aber wir versuchen ganz offen mit unseren Führungskräften zu kommunizieren, wo steht die Firma, welche Herausforderungen hat sie, auch auf der Seite der klassischen betriebswirtschaftlichen KPIs, um dieses Wissen auch mindestens in die erste Führungsriege zu bringen, mhm, um dann eben auch die notwendigen Konsequenzen bei jedem Einzelnen einzufordern, mhm, um wirklich positiv auf betriebswirtschaftliche Ergebnisse einzuwirken. Wir sollten uns davor hüten, Ergebnisse nur als betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu sehen. Je nach Organisationseinheit können Ergebnisse andere Dinge sein. Für mich ist wichtig, dass Ergebnisse messbar sind. Und ich glaube ganz fest daran, dass jedes Ziel, jedes vereinbarte Ergebnis auch messbar ist oder messbar sein sollte. Wenn ich es nicht messen kann, sollte ich es mir nicht als Ziel setzen. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, dass man das auf vielen Bereichen machen kann. Ob das Qualitätskennzahlen sind, ob das Fluktuationsrate ist, ob das auch Mitarbeiterzufriedenheit ist, das kann ich über Umfragen messen. Also wir sollten uns beim Setzen von Zielen, das zahlt auch wieder in das Thema Klarheit ein, darüber Gedanken machen, kann ich es auch messen? Ja. Kann ich mich hinterher hinsetzen und das evaluieren und sagen, habe ich es erreicht, ja oder nein? Und das ist eine sehr digitale Frage und eine Antwort. Und ja, ich glaube schon, ist eine Antwort, mit der ich nicht sehr zufrieden wäre.
Das sieht man, die Vertriebs-Know-how im Hintergrund. Ja. Messbarkeit ist ganz, ganz wichtig, sehe ich auch so. Darum beobachten wir immer, wie schwer es ist für Unternehmen oder für Führungskräfte, smarte Ziele zu formulieren. Ja. Was smart ist eh gängiger Begriff, aber es dann umzusetzen ist weniger smart in Organisationen. Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs? Mhm. Für dich auch?
Ja, persönlicher Erfolg, da auch ich habe meine Ziele, wo ich mit dem Unternehmen hin möchte. Auch ich möchte jenseits der klassischen KPIs eine gewisse Kultur etablieren, ein Umfeld schaffen, welches inspirierend ist, wo Kolleginnen und Kollegen gerne miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist auch die große Chance, die wir in Europa haben, eben unterschiedliche Kompetenzen zusammenzubringen. Und das muss uns im Kleinen mal erstmal in der Firma gelingen, bevor wir darüber reden können, sektorenübergreifend irgendwas zusammenzuschalten. Und das ist tatsächlich spürbar in Gesprächen, am Gang, an der Kaffeemaschine, wie interagieren Kolleginnen und Kollegen miteinander, wie verhalten sie sich in Meetings, wie ist eine Meetingkultur, lassen wir einander ausreden, wird einem das Wort abgeschnitten, benutzen wir in Diskussionen diese klassischen Totschlagargumente, das kann nicht gehen oder was anderes. Und das zahlt so in die Kultur ein, in auch die Vision, die Idee einer Unternehmenskultur, die ich habe, die ich aber auch gemeinsam mit Adrian Geislinger habe. Das sei auch erwähnt, der das Unternehmen gemeinsam mit mir führt. Und da haben wir eine klare Vorstellung, wo wir so im Zusammen, in der Zusammenarbeitskultur hin möchten.
Eine der Säulen ist auch Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Ich finde, eines der wichtigsten Säule. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle?
Ja, ich glaube, wir sollten immer wieder die Zeit finden, jeder, mindestens die Führungskräfte, um darüber zu reflektieren, ist das, was wir tun, sind die Initiativen, die wir starten, sind die Projekte, die wir starten, sind die eigentlich geeignet, um Wachstum zu unterstützen? Sind die geeignet, um unsere Unternehmensziele zu erreichen? Oder, und die Gefahr lauert täglich, machen wir Projekte, um uns mit uns selbst zu beschäftigen? Oder mit Wünschen aus anderen Unternehmensteilen, die, wenn wir sie erreicht haben, uns nicht schneller gemacht haben, uns nicht produktiver gemacht haben, sondern im besten Fall irgendein Dokument befüllt haben. Und immer wieder dieses Reflektieren, zahlt es wirklich auf Unternehmensziele ein? Mhm. Zahlt es auf das Thema Wachstum ein? Ist das der Enabler, den ich brauche, um wachsen zu können? Mhm. Dafür brauchst du einen gewissen Freiraum, den sich jeder regelmäßig nehmen muss, um auch mal ein Stück zur Seite zu treten und das eigene Gewerk mit ein bisschen Distanz zu beobachten und auch kritisch zu beugen und zu sagen, nee, das ist ja Blödsinn, das lasse ich jetzt besser bleiben. Und da gehört dann eben auch der Mut dazu, Dinge zu beenden, nicht weiterzumachen. Ich glaube, das ist sowieso eine der größten Chancen, gleichzeitig eine der schwierigsten, Nein zu sagen.
Ja.
Zu Projekten, zu Themen, auch zu Dingen, die man schon lange gemacht hat, also Entwicklungsprojekte, die man schon 2 Jahre lang fortgetrieben hat, wo sich durchaus feststellen kann, der Markt hat sich so geändert, dass wir keine sinnvolle Realisierung mehr sehen, dort einen positiven Markteintritt zu schaffen, dann eben diese berühmte Notbremse zu ziehen und zu sagen, nein, ich beende das hier. Weil das immer heißt, ich nehme jemandem irgendwie sein Baby weg und das ist natürlich gefährlich. Aber gefährlicher ist es noch viel länger Zeit in etwas zu investieren, von dem ich schon weiß, dass es mich nicht ans Ziel bringt.
Ja, dieses berühmte Loslassen, da kommen wir noch dazu auch, weil das ist auch eine der Säulen. Aber welche Rolle spielt Lernen für dich, sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext?
Ja, individuell vergeht kaum ein Jahr, in dem ich nicht das Gefühl habe, dass ich etwas dazugelernt habe. Ich persönlich empfinde das als ganz positiv. Ich habe 2019, bin ich von der AVL zurück zu Geislinger gekommen, 2020. Und beziehungsweise habe ich bis 2019 schon so einiges erlebt in meinem Leben. Ich habe eine Finanzkrise erlebt, globalen Ausmaßes. Ich habe ein Dieselgate in Deutschland erlebt, einen halben Zusammenbruch der Automobilindustrie nach 2014. Also irgendwann ist man gesegnet mit dem Gefühl, naja, ich habe schon sehr viel erlebt, was soll denn noch kommen? Naja, und dann kam 2020, dann kam Corona. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine globale Pandemie erlebt. Dann kam Ukraine, das heißt, ich erlebe zum ersten Mal in unserer Generation einen Krieg in Europa. Dann kamen Diskussionen über Stromabschaltungen, also auch völlig absurde Diskussionen, die wir hier in Salzburg mit den Netzbetreibern geführt haben. Mhm. Welches Unternehmen bekommt wann Strom? Dass ich solche Diskussionen führe, hätte ich nie für möglich gehalten. Also die letzten 4 Jahre haben mir gezeigt, ich lerne jedes Jahr dazu. Und für mich ist das ein riesen Benefit. Ich möchte nie wieder eine Pandemie erleben, aber ich habe erlebt, ich habe gelernt, flexibel zu sein. Ich habe gelernt, mich ständig neu aufstellen zu müssen. Und das versuchen wir auch unserer Organisation beizubringen. Nicht zu sehr an dem festzuhalten, was wir heute haben, denn das kann morgen vorbei sein.
Ja, ich denke, die Menschen haben das gelernt durch die Pandemie, gell? Oder auch durch den Krieg und. Es ist ja, wie letztes Mal gesagt, es schlägt immer mehr ein auf uns. Ich glaube nicht, dass es weniger wird. Wir werden nur besser damit umgehen lernen, weil wir lernfähig sind und das ein wichtiger Teil von Organisationen sein wird. Also eine Managerin hat mir letztes Mal gesagt, wann hören die Change auf? Und ich habe gesagt, nie. weil der Markt so schnell wird. Ja, wir sind so schnelllebig, dass das, dass wir uns daran gewöhnen müssen, mit Transformationen umzugehen, mit der Transformation als solches. Und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu mit der künstlichen Intelligenz.
Der Business Snack aus der Praxis.
Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden?
Naja, operative Exzellenz ist ja das, ich glaube, da kann sich jeder einreihen, ja, das wollen wir alle in unseren Unternehmen. Und ich glaube auch, dass uns das fast am leichtesten fällt. Wir sind ein wahnsinnig technisch getriebenes Unternehmen. Hier arbeiten unfassbar viele Ingenieure. In Kärnten, in unserem Fertigungswerk, arbeiten fast 600 Menschen, die maschinelle Bearbeitung quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Da steht einer der modernsten Maschinenparks in ganz Österreich. Da gehen uns die Ideen nie aus. Mhm. Und das ist beeindruckend zu sehen, was in den einzelnen Teams passiert. Ich glaube, die strategische Komponente in die einzelnen Fachteams zu tragen, ist die größere Aufgabe. Was wir gemacht haben, ist, jedem Team als Aufgabe zu geben, erstelle eine Vision für deinen Bereich, wo möchtest du in 3 bis 5 Jahren sein? Was willst du dann können? Und wir diskutieren das jedes Jahr. Das ist so ein typisches Moving Target, das ändert sich ständig. Das muss man auch nicht zwingend erreichen, aber ich finde diesen Reflexionsprozess auch für jedes Fachteam extrem wichtig, um aus der Rolle des Getriebenen rauszukommen, der vielleicht operativ exzellent ist, aber dann doch den einen Entwicklungsschritt vielleicht verpasst hat. Auch im Thema Führung, Thema Zusammenarbeit, dass sich jedes Team wirklich Gedanken darüber macht, wo möchte ich in 3 bis 5 Jahren sein? Und wir fordern diese Visionen ein von jedem einzelnen Team. Mhm. Zeig mir das, präsentier mir das, diskutieren wir darüber. Ob das die HR-Abteilung ist, ob das eine Innovationsabteilung ist, wer auch immer. Mhm. Und das sind tolle Diskussionen, die daraus entstehen, weil natürlich viele operative Einheiten im ersten Moment sagen, naja, wo soll ich denn sein? Ich bin dafür da, Aufträge abzuwickeln. Also ja, wie willst du das in 3 Jahren besser machen? Mach dir da Gedanken. Und setz dich mit deinem Team zusammen. Ihr seid 10 Leute, ihr habt bestimmt 10 tolle Ideen. Mhm. Und es funktioniert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es sind ja kluge Köpfe in jedem Unternehmen, sage ich immer. Und wir nutzen das viel zu wenig. Absolut. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Wenn wir über Klarheit reden, dann geht es darüber, auch klar zu wissen, wo ist meine Verantwortung und was ist meine Kompetenz. Und das sind Sachen, also Kompetenz nicht im Sinne fachliche Kompetenz, sondern Kompetenz im Sinne, was darf ich? Mhm. Und mir geht ein Satz nicht aus dem Kopf, den ich immer mal wieder gehört habe von Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Unternehmen, die mir sagen, naja, ich weiß ganz genau, wofür ich verantwortlich bin, aber ich weiß nicht, was ich darf. Und da sind wir auch erst auf einem Weg, auch als Führungskräfte loszulassen und wirklich Kompetenz, also Entscheidungskompetenz, an unsere Führungskräfte zu übergeben. Das ist ganz wichtig, denn die reine Verantwortung zu übergeben, ohne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne unseren Führungskräften auch die Stellhebel in die Hand zu geben, dass sie im Rahmen der definierten Leitplanken entscheiden dürfen, wird nicht zu eigenverantwortlichem Handel führen. Mhm. Und ich glaube, Unternehmen erliegen immer noch dem Fehler, dass viele Entscheidungen zentral irgendwo bei der Geschäftsführung getroffen werden, dass über Geld sowieso nur die Geschäftsführung entscheiden darf, über Budgets, über Einstellungen etc. Ja, dann schaffe ich aber keine selbstbestimmt handelnde Organisation, sondern dann deckel ich das und das will ich nicht.
Ja, das sagen wir immer, man muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass man Verantwortung übernehmen kann. Und wenn die nicht klar sind, ja, wo bin ich zuständig von A bis Z, sage ich jetzt einmal, ja, wo ist mein Rahmen, wo ist meine Entscheidungskraft auch, ja, nicht nur Entscheidungshebel, sondern auch Kraft, dann fällt schwer. Und da stimme ich dir total zu. Wir sind schon sehr stark in Österreich in Unternehmen in einem Kontrollmechanismus drinnen und wo Hierarchie immer noch sehr, sehr wichtig ist und der Bottleneck sehr oft auch die Führungskraft ist, weil die Entscheidungskraft nicht da ist oder auch die Rahmenbedingungen nicht da sind. Also jetzt analysieren wir gerade wieder ein Unternehmen, wo das so prägnant rauskommt, dass die einfach nicht wissen, wo ist ihr Rahmen, ja, und dann gar nichts mehr entscheiden können. Also das bis zum Stillstand führt und nach oben getrieben wird, weil die Führungskräfte sagen, ich weiß es nicht, darf ich das, darf ich nicht. Und dann gibt es die Mutigen, die es tun, ohne dass sie es haben, ja, die Freiheit, aber dann gibt es die nicht so Mutigen, die sagen lieber nicht. Ja. Aber das führt sehr oft zum Stillstand auch. Aber es ist super, wenn ihr da die Leute auch einbindet.
Ja, ich glaube, dass das Problem und damit auch die Lösung des Problems geht ja wirklich bei der Geschäftsführung los. Also da muss ich mich selbst in die Verantwortung nehmen, wenn wir es nicht schaffen, loszulassen und wirklich Verantwortung, Kompetenz zu übergeben, dann wird das im gesamten Unternehmen scheitern. Ja. Also wir dürfen uns dort auch nicht zu wichtig nehmen. Wir müssen uns zurücknehmen, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enablen wollen, wie es so schön neudeutsch heißt, den Begriff mag ich eigentlich nicht so gerne, aber du weißt, was ich meine. Also wenn wir dieses Potenzial wirklich nutzen wollen, dann dürfen wir uns in der Geschäftsführung nicht so wichtig nehmen.
Ja, abkömmlich machen. Es war schon in meiner Technikerzeit, wie ich nur Großbaustellen gemacht habe. Ich war, glaube ich, eine der wenigen Technikerinnen, die im Sommer 3 Wochen Urlaub gemacht hat. Und dann immer
warum soll das nicht funktionieren?
Genau, die haben auch immer gesagt, wie geht das, sage ich, befähige deine Menschen
ja, natürlich.
Und dein Team und glaube an sie und vertraue ihnen und dann geht es wahnsinnig leicht, ja, wenn man das auch das Vertrauen hat in sein Team. Kommunikation und Informationsfluss, wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut? Ja, Social Media, wir haben uns ja über Social Media kennengelernt, so funktioniert es bei mir übrigens auch, wenn man im Podcast sein möchte, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern. Wie schafft ihr das? Oder du auch?
Na, ob ich in der Kommunikation, ob wir immer auf allen Ebenen Klarheit schaffen können, weiß ich nicht. Also auch das eine meiner Erkenntnis. Wenn ich an 800 Mitarbeiter kommuniziere, verstehen es 800 Leute auf unterschiedliche Art und Weise. Also den Anspruch, dass ich mit der Message bei allen 800 Kolleginnen und Kollegen gleich durchdringe, den habe ich aufgegeben. Was ich nicht aufgegeben habe, ist der Anspruch, möglichst viel zu kommunizieren. Mhm. Ich glaube, man kann nicht zu viel kommunizieren. Es ist mühsam, es ist manchmal ermüdend. Man sagt, naja, jetzt habe ich es doch schon 10-mal gesagt. Ja, dann musst du es noch 10-mal sagen. Und es tut dir auch nicht weh, wenn du es 11, 12 und 13-mal sagst. Ich habe genauso gelernt, dass ich in einer Position bin, in der ich um ein sehr umfassendes Wissen verfüge aus einzelnen Unternehmensbereichen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und dass das bei weitem nicht bei allen Mitarbeitern im Unternehmen so ist. Viele haben einen sehr eingeschränkten Blickwinkel und ich kann persönlich, aber auch unsere Führungskräfte helfen, den Blick zu weiten, indem ich viel kommuniziere. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag an der Kaffeemaschine stehe und quatsche, aber ich muss dafür offen sein. Und der zweite Punkt ist, wir haben gerade über all das passiert, gesprochen, was in den letzten 4 Jahren passiert. All das erzeugt durchaus Ängste. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Ängste ernst zu nehmen und auch zu adressieren. Da draußen passiert ein wahnsinniger Wandel. Das macht was mit uns als Person. Und die ernst zu nehmen, auf die zu hören und zu fragen und zuzuhören. Fragen sowieso ein ganz tolles Mittel in der Führung. Wir hören uns alle sehr, sehr gerne reden. Jetzt sitzen wir zwar in einem Podcast und reden auch wieder. Als Führungskraft ist es wichtig, zu fragen und zuzuhören.
Ja, meine Grundregel ist ja die 3 Basics, ist, wer fragt, der führt. Also fragen, aktiv zuhören, ja, auch wenn es keiner mehr hören möchte, wenn ich das sage, aber während ich zuhöre, nicht was anderes denken und woanders zu sein, ja, nämlich mit dem Kopf. Das fällt schon vielen sehr, sehr schwer. Das sieht man übrigens, wenn man nicht bei der Sache ist, an den Augen auch. Ja. Und der dritte Punkt ist wahrnehmen. Passt das Gesagte auch wirklich zu der Körperhaltung, zur Ausstrahlung, zu der Person oder ist es nicht stimmig? Und wahrnehmen, wenn man nur zuhört, kann man wahnsinnig viel. Ja, Kinder haben das ja immer schon drauf gehabt, also auch wir haben es als Kinder drauf gehabt, aber wir verlernen das immer mehr. Wir hören nicht mehr auf unseren Instinkt oder auf unsere Beobachtung Und man kann sehr, sehr viel rauslesen. Ja. Und das sind für mich die drei wichtigsten Punkte in der Führungsarbeit. Fragen zu stellen, zuzuhören und wahrzunehmen, was wird gesagt. Gibt es ein Kommunikationsritual oder ein Prinzip, das sich für dich besonders bewährt hat?
Der Business Snack. To-dos.
Es gibt ganz viele Kommunikationsrituale in der Firma auf unterschiedlichen Ebenen. Das von der Art der Formate, wie wir informieren, wie wir im Kleinen, im Großen informieren. Was mir im One-to-One, also im direkten Gespräch mit meinen Führungskräften wichtig ist, ist vor allen Dingen Raum zu geben für das, was nicht Unternehmensziel ist. Mhm. Ja, so sind wir zwar in die Diskussion gestartet und das ist nach wie vor wichtig, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber nichtsdestotrotz sitze ich mit einem Menschen an einem Tisch und mir ist es wichtig zu erfahren, wie geht's dem? Mhm. Was passiert bei dir gerade daheim? Du hast ein Kind bekommen, du hast einen neuen Hund, du hast gerade gebaut, irgendwas ist passiert und es passiert immer was in unserem Privatleben. Und dem auch Raum zu geben, ist für mich ein ganz wichtiges Ritual.
Sehr gut. Werte und Umsetzungskraft ist eine Säule. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig? Du hast eh schon eine Klarheit erwähnt beim Einstieg, aber so gibt es noch andere Werte und wie setzt du die konkret im Alltag auch um?
Ja, das schließt so ein bisschen da an und kommt wieder zu dem zurück, was ich auch eingangs gesagt habe. Respekt ist für mich ein wesentliches Ding. Zum einen, wie gesagt, vor der Person. Deswegen auch die Frage, wie geht's dir? Was passiert gerade in deinem Umfeld? Du hast einen Teenager daheim. Was macht das mit dir? Ich habe auch einen Teenager daheim. Das macht was mit einem.
Ja,
fix. Und das beeinflusst uns. Aber auch Respekt vor der Sichtweise. Hm. Irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und im Zweifel treffe auch ich Entscheidungen. Aber mir ist der Respekt vor den unterschiedlichen Sichtweisen sehr wichtig. Ich möchte das auch nicht als Führungsschwäche verstanden wissen, wenn ich viel zuhöre. Hm. Ich glaube, eine schnelle Entscheidung ist ganz selten nötig, aber eine möglichst gut durchdachte Entscheidung ist nötig. Hm. Und mir tut es überhaupt nicht weh, 2, 3 unterschiedliche Meinungen zu hören und ich kann später für mich selbst entscheiden, nein, ich entscheide es trotzdem anders. Hm. Aber diesen Respekt vor unterschiedlichen Meinungen, den möchte ich ganz stark verwurzelt wissen, weil darin immer die Chance liegt, dass da was Cooles dabei ist. Und es wäre total fahrlässig und ganz schade, wenn ich das in meinen Entscheidungsprozess nicht einflechten lasse.
Balance und Ressourcen. Du hast es zuerst erwähnt, dieses Loslassen auch. Und das geht es auch ein bisschen bei der Balance. Was bedeutet für dich Fokus auf das Wesentliche und wie schaffst du es, Raum dafür im Alltag zu kriegen? Also so Projekt auch loslassen zu können, ja, so auch persönliche Strategien, die du hast, um Ballast loszuwerden. Wie schaffst du das in der Organisation, wie du es schon erwähnt hast? Also wie holst du die Leute auch ins Boot, dass sie loslassen können, aber auch für dich selber, dass du sagst, ja, okay, das muss man jetzt fallen lassen. Haben wir zwar 2 Jahre dran gearbeitet, das bedeutet ja etwas in einem. Ja.
Also zum einen ist Raum für mich schaffen, Raum auch für die jeweilige Führungskraft schaffen, heißt delegieren zu können. Mhm. Ich muss nicht alles machen. Tatsächlich muss ich ganz, also ich selber als Geschäftsführer muss ganz wenig tatsächlich selber machen. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich glaube nicht, dass das meine Rolle ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil ganz viele Themen Leute hier im Unternehmen viel, viel besser können als ich. Also es gibt enorm viele Spezialisten und die sollen das machen. Das heißt, das ist ganz wichtig, delegieren, das Micromanagement möglichst vermeiden. Eine ganz gute Strategie ist für mich dieses klassische Eisenhower-Prinzip, also die Balance zwischen dringend und wichtig. Nicht alles, was dringend ist, ist auch wichtig. Die Dinge, die dringend und wichtig sind, das sind die, die ich vermutlich machen muss. Dinge, die nicht dringend sind und die nicht wichtig sind, die muss ich bestimmt nicht machen. Und dazwischen habe ich die Chance, das zu delegieren oder zu terminieren. Das ist ein ganz altes Prinzip, hilft mir nach wie vor. Mhm. Nur weil jemand schreit und mir suggeriert, dass es dringend ist, ist es nicht automatisch wichtig. Mhm. Und darüber versuche ich schon zu balancieren zwischen den vielen Eindrücken, denen ich natürlich tagtäglich ausgeliefert bin, denen auch unsere Führungskräfte ausgeliefert sind, um mich dann auch immer wieder zu fragen, wofür bin ich eigentlich da in der Firma? Und ich und unsere Führungskräfte sind eben auch dafür da, uns Gedanken darüber zu machen, what's next? Mhm. Was müssen wir anstoßen, damit wir in 2 Jahren besser sind, als wir heute sind? Und das kann ich nicht, wenn ich mich vom Daily Business treiben lasse.
Und wie schaffst du es, Ballast loszulassen? Also wenn du merkst, du kommst, ich glaube, hey, wir sind ja alle so, wo man dann im Daily Business dann doch einmal drinnen ist. Wie schaffst du das, die Last loszuwerden oder den Ballast?
Ja, das ist jetzt ein bisschen gemein unseren jungen Führungskräften gegenüber, aber ich erlebe, dass Erfahrung etwas ist, was da unglaublich hilft. Dass sich E-Mails, die man eine Zeit lang liegen lässt, manchmal von selbst erledigen. Ob ich da wirklich einen guten Tipp geben kann, weiß ich nicht. Letztendlich geht es darum zu klären, naja, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht tue? Also darüber zu reflektieren, passiert wirklich irgendwas Schlimmes? Mhm. Oder ist nur irgendwer in der Organisation dann plötzlich sauer, weil er das jetzt gerne hätte? Und das stelle ich auch jedem frei. Also ich schreibe niemandem vor, dass er auf jede E-Mail innerhalb von ein paar Minuten antworten muss, sondern reflektier darüber, was passiert denn, wenn du das jetzt nicht tust. Und wenn du glaubst, die Konsequenzen sind minimal und das, was du dadurch gewinnst, dass du antwortest, ist eine Banalität, naja, dann lass es bleiben.
Ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, nicht nur das wahrscheinlich, was du jetzt gesagt hast, aber am Anfang auch so, was zahlt auch auf das Ziel ein, oder?
Ja, natürlich. Bringt uns das weiter. Also wir sind ein Zulieferunternehmen für viele unserer Kunden und die kommen natürlich jeden Tag mit verrückten Ideen auf uns zu, welche ihrer Portale wir noch befüllen müssen und puh, da könnte man einen Punkt im Lieferanten-Ranking verlieren und da muss man auch sagen, naja, muss ich das denn wirklich tun, nur weil der sich das wünscht? Also bitte jetzt an all meine Kunden, die zuhören, nicht missverstehen. Ne? Eine ganz enge Partnerschaft ist uns wichtig und der Kundenerfolg ist uns enorm wichtig. Aber wir leben halt in einer Welt, in der wir uns auch ganz problemlos nur mit uns selbst beschäftigen könnten, ohne dass wir unser Ziel oder das Ziel unserer Kunden erreichen. Mhm. Und darüber dann auch regelmäßig zu reflektieren und zu schauen, zahlt das wirklich in das Ziel ein? Und wenn nicht, naja, dann bitte bleiben lassen.
Ja. Ja, da nehme ich immer das Beispiel her, zahlt eine Service-Hotline, wo ich 5 Tipps machen muss, wirklich auf die Kundenzufriedenheit ein.
Genau.
Und das haben sich noch wenige Unternehmen überlegt. Dass es einfach ist fürs Unternehmen, eine automatische Telefonanlage zu haben, ist natürlich klar und kostet auch weniger. Aber die Frage ist, zahlt es auf mein Ziel der Kundennähe ein? Und das muss man ehrlich sagen, nein, das ist so ein Beispiel auch. Ja. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Was ist dein Zugang zum Thema Fehler? Was war dein persönlicher wertvollster Lerneffekt?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Lerneffekte hatte ich ganz viele. Ich habe furchtbare Fehler als Führungskraft gemacht. Ich versuche immer weniger Fehler zu machen. Ich bin sicherlich nicht fehlerfrei. Ich weiß, dass mir in meinen jungen Jahren als Führungskraft mal ein Mitarbeiter gesagt hat, Thorsten, ich weiß nicht, was du von mir willst. Du redest und redest und ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin soll. Und das hat sich so in mein Gehirn gebrannt, dass ich immer versuche, wieder dieses Thema Klarheit herzustellen. Mhm. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe im Sales unglaubliche Fehler gemacht. Ich habe Projekte gefeiert, die wir dann doch verloren haben, weil ich den Kunden nicht gescheit analysiert habe, weil ich mich zu sicher gefühlt habe, weil ich einfach meinen Job nicht richtig gemacht habe. Mhm. Also mir sind viele Fehler passiert, uns allen passieren ganz viele Fehler. Ich könnte jetzt sagen, naja, wir köpfen ja niemanden. Und das würden wahrscheinlich ganz viele Unternehmen sagen. Und ich hoffe, dass das für uns gilt. Ich hoffe, dass das für viele andere Unternehmen gilt. Was für mich ein ganz spannender Effekt war, ist, dass wir vor einigen Jahren angefangen haben, wegzugehen von dem klassischen Entwicklungsprozess, den ein Unternehmen wie unseres so hat. Also wir sind technisch orientiert, hier arbeiten Maschinenbauingenieure, Fertigungstechniker und üblicherweise wird ein Produkt entwickelt und es wird getestet und es ist fertig und es wird ein Riesenkatalog erstellt und man braucht 3, 4, 5 Jahre und es ist wirklich alles pipifein. Und man entwickelt das und kommt vielleicht spät drauf, der Markt braucht eigentlich ganz was anderes und man hat viel zu viel da reingepackt, weil man überall exzellent sein möchte. Mhm. Aber das ist so diese Herangehensweise, die technisch orientierte mittelständische Unternehmen nun mal haben. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, erst im Softwarebereich, und da kommt das Konzept auch her, und das jetzt aber auch in den Hardwarebereich zu übertragen, mit sogenannten MVPs zu starten, also Minimum Viable Product. Mhm. Also ein Produkt, was gar nicht viel kann im ersten Moment, was vielleicht auch nur eine Vision ist, was eine Idee ist, was ein Konzept ist, und damit an den Markt zu gehen und ganz schnell Marktfeedback reinzubringen. Und das erzeugt zwei Dinge. Zum einen erzeugt es, dass ich viel schneller ein marktreifes Produkt habe. Das ist wichtig für einen Vertriebserfolg. Und zum anderen erzeugt es auch im Team die Awareness, naja, ich darf auch was ins Feld schicken, was vielleicht gar nicht so gut funktioniert im ersten Schuss oder im zweiten Schuss. Also das ist erlaubt.
Ja, wo aber das Unternehmen begeistert ist. Es gibt ja oft so die Techniker oder die im Maschinenbau, finde ich, habe ja auch Maschinenbauausbildung, aber so die Vorstellung, dass das gut am Markt ankommt und der Markt sagt, aber brauche ich nicht oder will ich nicht oder ist nicht notwendig im Moment. Ja.
Und dieses Konzept in die Entwicklung reinzubringen und wirklich scheitern als Teil der Produktentwicklung einzuflechten. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
Ja. Ja, auch zu experimentieren. Zu der letzten Säule, Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Du hast schon ein paar Punkte gesagt am Anfang. Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema? Feiert sie auch zu früh?
Wir feiern viel zu wenig. Mhm. Auch das vielleicht so ein typisches Merkmal Unternehmen unserer Struktur, unserer Größenordnung. Für viele Jahre geisterte hier der Spruch durch die Organisation, nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Mhm. Das ist ein Desaster. Das darf gar nicht sein. Und wir müssen viel, viel mehr feiern. Warum müssen wir das? Weil sich eine Organisation natürlich klassischerweise mit den Dingen auseinandersetzt, die entweder nicht gut laufen oder wo wir Verbesserungspotenzial sehen, wo wir uns weiterentwickeln möchten. Das heißt, wir reden sehr viel über, was können wir besser machen, wo gibt es tatsächlich auch Probleme. Das ist das, was uns tagtäglich beschäftigt. Und das ist natürlich auch gut so, weil das die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherstellt, dass wir das machen. Das heißt, wir müssen aber ganz bewusst auch die Dinge hervorheben, die wirklich gut laufen. Und wir sind ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, wo Kolleginnen und Kollegen sehr gerne arbeiten, wo ich ein tolles Feedback aus dem Team bekomme, wo ich sehe, wie es vielen Spaß macht, miteinander an Lösungen zu arbeiten. Und jeder Erfolg gehört gefeiert. Hm. Ich muss nicht für jeden kleinen Erfolg eine Flasche Champagner aufmachen, aber wir müssen Erfolge feiern. Ganz, ganz wichtig.
Ja. Aber das haben fast alle Podcast-Gäste gleich, sie feiern zu wenig. Ja, das ist wirklich, also da muss ich ehrlich sagen, spannend beobachte ich auch bei uns. Ja, das ist auch so dieses immer nach vorwärts gehen. Ja, beim Buch war am Markt und nächstes. Ja, es ist erst Mai gewesen, jetzt ist Juli und es ist schon wieder so, wow, schon so lange her.
Ja. Wann schreibst du eigentlich das nächste?
Ja, genau. Es ist bin auch schon gefragt worden wieder. Nein, aber dieses Innehalten und Genießen ist sehr selten. Ich mache es mittlerweile zweimal im Jahr, im Sommer, wo ich innehalte, was ist das letzte halbe Jahr passiert und auch im Dezember. Und dann kommt man schon drauf, Wahnsinn, wie viel eigentlich ein Jahr verändern kann, ja, oder was da alles passiert, wenn man innehält. Ja, es passiert aber leider sehr selten ist. Dürfte eine sehr europäischer Zugang sein oder Deutschland, Österreich, Schweiz erlebe ich es halt dort.
Total, die Amerikaner haben das ganz anders drauf. Die sind viel freudiger, Erfolge zu feiern, auch wenn es zum Teil kleine und aus unserer Sicht banale sind, aber ich finde das ganz toll.
Ja, das habe ich bei Nike erlebt, in Holland gearbeitet habe. Das war halt zu jedem Anlass irgendwie Party oder mal trinkt man was, weil da war es erfolgreich und ich mir immer gedacht, aha, die kleinen Schritte sind auch schon wichtig. Ja. Total. Und es ist wirklich so, ja, es verändert eine Grundstimmung in der Organisation. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe das so eingangs gesagt, dass ich das toll finde, dass du mit deinem Team, mit deinem Fokus Performance und Leadership gemeinsam denkst. Ich komme aus einer Welt, ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren im Berufsleben, in der vielleicht vor 20 Jahren eine sehr hierarchische, strenge Führungsstil gelebt wurde, wo Kennzahlen, Unternehmenserfolg heilig waren und an Mitarbeiter wenig gedacht wurde. Wenn man über Effizienz gesprochen hat, hieß das, naja, Maschineneffizienz, man brauchte halt dann neue Maschinen.
Produktionseffizienz,
genau, dass auch eine Organisation als sich, also die Menschen dahinter, hocheffizient arbeiten können, wenn man das richtige Setting schafft. Das hat es vor 20 Jahren ganz selten gegeben. So, dann kam eine Welle, in der sehr stark über dieses neudeutsche Wort Empowerment gesprochen wurde. Jetzt habe ich es zum zweiten Mal verwendet. Ich sage zum zweiten Mal dafür, ich mag das Wort nicht. Aber es steht natürlich dafür, Potenziale in der Organisation zu heben, gemeinsam Schulterschluss zu schaffen, gemeinsam Ziele, sich zu Zielen committen. Und wenn wir jetzt beides miteinander vermischen, und ich glaube, dafür steht High Performance Culture, dann haben wir genau das geschafft, dass Effizienz nicht das böse, kalte Wort ist, sondern dass das einfach zum einen eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, zum anderen aber auch Spaß machen kann. Ich freue mich diebisch, wenn wir Dinge hier automatisieren können und ich unsere Kolleginnen und Kollegen für kreative Dinge bezahlen kann. Ich ärgere mich ganz furchtbar, wenn ich über Prozesse stolpere, wo Leute Daten aus System A nehmen und in System B eintippen.
Ja,
ich mir denke, das darf gar nicht sein, das ist ganz furchtbar.
Es gibt auch noch Unternehmen, wo Zetteln von einem Ort zum anderen von einer Person getragen werden.
Bei uns auch noch gar nicht so lange her. Also das kann ja auch Spaß machen, das zu eliminieren, weil das wahnsinnig viel Raum schafft, weil das auch Kreativität schafft. Und wenn man das miteinander verbinden kann, Effizienz, Erreichen von Zielen, Performance liefern, dann eben diese Erfolge feiert, also das miteinander zu verbinden, ich glaube, dann haben wir als Organisation ganz, ganz viel richtig gemacht. Insofern glaube ich, dass uns das in Zukunft begleiten wird.
Ja, und weil die Menschen grundsätzlich, also da dieses Menschenbild habe ich, ja, so und erlebe ich auch in Organisationen, wirklich Erfolg haben wollen.
Ja.
Ja, also vielleicht gibt es 5%, vielleicht sind es auch nur 2%, die sagen mir, es ist egal, aber grundlegend will der Mensch erfolgreich sein, Spaß haben an der Sache und auch ein Ergebnis haben, also was in der Hand haben. Im Handwerk ist es ja einfach, bei euch auch an der Maschine wahrscheinlich, ja. Aber es gibt halt Marketing, ja, oder HR, wo man sagt, was ist jetzt der Erfolg, was habe ich den ganzen Tag getan, ja. Und das ist quasi so, diese Grundstimmung ist schon da in Organisationen, wenn wir reinhören, wir machen ja sehr viel Kulturanalysen. Wir wollen was verändern, wir wollen was entwickeln und da geht es eben nicht nur um die Produktivität bei den Maschinen oder bei der Produktion, sondern wirklich auch im Miteinander, in Zusammenarbeit, in der Gestaltung des Miteinanders. Ja. Und das hatte, stimme ich dir zu, vor 20 Jahren noch keinen Raum. noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business Snack für mehr High Performance?
Der Business Snack, das Wichtigste.
Ich habe dir gesagt, ich habe mich auf manche deiner Fragen vorbereitet, auf die habe ich mich ganz besonders vorbereitet und für mich sind es drei Dinge, ein bisschen verpackt in Tipps. Zum einen schafft Klarheit über die Ziele des Unternehmens, die Ziele des Einzelnen, ganz, ganz wichtig. Entwickelt hervorragende Führungskräfte, zweiter Tipp, investiert in eure Leute. Gute Führungskräfte, hervorragende Führungskräfte nehmen euch einen Großteil der Arbeit ab und leisten hervorragende Arbeit. Und das Dritte, gebt ihnen Freiraum. mach dich überflüssig. Mhm. Also Hinweis an alle Geschäftsführerkollegen, wenn der Laden nur läuft, weil ihr 60 Stunden arbeitet, dann macht ihr was falsch. Da glaube ich ganz bestimmt dran. Manche Unternehmen brauchen das vielleicht zum Zeitpunkt X, aber ich glaube ganz fest daran, dass eine gute Organisation auch dann hervorragend funktioniert, wenn Thorsten Philipp oder Adrian Geislinger 3 Wochen im Sommerurlaub sind.
Hm. Ja, und alle anderen Führungskräfte auch. Ja,
gilt für alle anderen genauso.
Gilt für jede Führungsebene, sage ich. Wenn eine Teamleitung nicht 3 Wochen auf Urlaub gehen kann, dann läuft was schief. Ja. Jetzt sagen viele Teamleitungen, ja, ich bin operativ so drinnen. Ja, das stimmt schon, nur dann muss man das Team neu aufstellen. Da muss man schauen, wo habe ich die Personen, die Dinge abnehmen können, wo kann ich jonglieren. Es gibt ja diese goldene Regel, 70% führen, 30% operativ. Wird selten eingehalten, weil Unternehmen sehr viel gespart haben die letzten Jahre und Führungskräfte eben operativ Dinge abnehmen. Aber sehr oft erlebe ich auch, dass Führungskräfte sich schwer tun, loszulassen. Ja, und Entscheidungen weiterzugeben, wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Ich danke dir, Thorsten, für das Gespräch. Es hat sich ausgezahlt, dass du dich bei mir auf LinkedIn gemeldet hast. Das ist wirklich super. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und danke dir für das Gespräch.
Schön, dass du da warst. Danke.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits 1 Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.